Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forward Thinkers. Mein Name ist Daniel Fürk und mein heutiger Gast ist Professor Dr. Hannes Schamann. Er ist Migrationsforscher an der Universität Hildesheim und beschäftigt sich intensiv mit den politischen, gesellschaftlichen und verwaltungstechnischen Herausforderungen der Migration. In der aktuellen Debatte wird Migration oft als Krise beschrieben, doch was sagen die Fakten? Ist Deutschland wirklich überfordert oder liegt die eigentliche Herausforderung in der Integration und den überlasteten Behörden? Ich wollte von ihm wissen, warum sich die politische Diskussion von der Realität entfernt, wie Deutschland tatsächlich mit Migration umgeht und welche Maßnahmen wirklich helfen würden, statt nur Ängste zu schüren. Wenn dir diese Episode von Forward Thinkers gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung.
In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Lieber Herr Schamann, ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen können, um über Migration, über Integration, über die aktuellen Herausforderungen und Diskussionen sprechen zu können. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wir sind ja gerade in der Zeit, wo wahnsinnig viel über Migration gesprochen wird. Es ist irgendwie das Hauptthema geworden während des Wahlkampfes. Und man verliert dabei ganz schnell den Überblick, was eigentlich wirklich irgendwie die Herausforderung ist, wie groß die Herausforderung ist. Sind es Menschen, die ins Land kommen? Sind es Menschen, die schon da sind, die nicht vernünftig integriert werden, nicht vernünftig betreut werden und so weiter und so fort? Deshalb vielleicht fangen wir wirklich mal ganz vorne an. Und ich würde gern mal von Ihnen kurz erklärt bekommen, wenn ich schon mal einen Experten dazu habe. Wie würden Sie denn die aktuelle Lage in Deutschland mit dem Thema Migration beurteilen?
Ja, das ist wirklich ganz, ganz seltsam gerade, weil wir so zwei ganz unterschiedliche Realitäten haben. Also wir haben die Debatte, die wir alle kennen, die sich überschlägt, die atemlos ist, wo wir den Eindruck bekommen, wir werden ja überschwemmt, wenn wir solche Worte hören wie Zustrombegrenzungsgesetzen. So, das ist ja auch sozusagen sehr, sehr bildlich in der Sprache. Man hat das Gefühl wirklich, also die Welt geht mindestens unter und eigentlich alle unsere Probleme kommen aus der Migration. Und dann schauen wir uns die Realität an. Dann sehen wir sinkende Asylantragszahlen. Wir sehen eigentlich eine zu geringe Fachkräfteeinwanderung nach Deutschland, um unsere Arbeitskräftebedarf zu befriedigen. Und wir sehen in den letzten 10 Jahren eine enorm gestiegene Professionalität im Umgang mit Migration und auch mit der Aufnahme Geflüchteter in den Kommunen. Und die Kommunen, das ist so ein Forschungsschwerpunkt bei uns in Hildesheim und wir gucken uns da immer an, ja, was machen die da eigentlich? Wir beraten die auch, wir sind sehr stark dran und wir können einfach sagen, wenn man nicht nach 2015, 16 nicht so wahnsinnig viel da reingesteckt hätte an Know-how, an Nachdenken, an politischem Willen auch, dann hätten wir 2022 nicht in einem halben Jahr 1 Million Menschen aus der Ukraine aufnehmen können. Hätten wir nie geschafft, ja. Und das heißt, diese Managementfähigkeiten, sie sind wahnsinnig gestiegen, die Zahlen gehen eher runter gerade. Und gleichzeitig führen wir diese wirklich vogelwilde Debatte. Jetzt kann man sagen, die Debatte, das ist doch totaler Quatsch. Aber ich glaube, wir müssen eben genau hingucken. Manchmal sind die Probleme bei Migration mehr gefühlt als konkret, aber das macht sie nicht weniger brennend.
Jetzt haben wir ja immer dieses beliebte Argument vieler Politiker, die sagen, ja, aber wenn man dann mal mit den Leuten in den Kommunen, in den Gemeinden spricht, die brechen unter der Last zusammen, die können das alles nicht mehr stemmen. Und da ist ein Riesenproblem da. Wie groß ist denn das Problem da vor Ort in den Kommunen tatsächlich? Und was ist eigentlich das wirkliche Problem? Ist es die Bearbeitung der Fälle? Ist es die Unterbringung der Geflüchteten? Oder was ist da tatsächlich die große Herausforderung?
Ja, das haben wir uns auch gefragt. So 2023 war so die Diskussion ganz heiß. Die Kommunen sind überfordert und wir haben uns dann so im Team angeschaut und haben gesagt, ja, aber hört ihr was? Also was sagen denn die Leute, mit denen ihr gerade zu tun habt? Sind die völlig am Ende? Und wir haben rumgefragt, hat jemand eigentlich Turnhallen belegt oder so? Das waren ja die Bilder, die wir dann immer in den Medien gesehen haben. Und irgendwie hatten wir das Gefühl, wir bringen es nicht so zusammen. Und es gab keine Zahlen darüber. Dann haben wir eine eigene Untersuchung gemacht, zusammen mit dem Mediendienst Integration, haben das dann später nochmal wiederholt, ein halbes Jahr später, und haben Kommunen gefragt, ja, wie geht's euch denn mit der Unterbringung? Seid ihr überfordert? Oder ist es noch machbar? Ist es entspannt? Und damals hat dann, also im November 23 war das, haben 60% der Kommunen ungefähr gesagt, das ist herausfordernd, aber noch machbar. Und 40% haben gesagt, sie sind im Notfallmodus. Ein halbes Jahr später haben sich die Zahlen weiter verbessert. Das heißt, noch viel weniger Kommunen im Notfallmodus. Interessanterweise, vor allem die ostdeutschen Kommunen waren nicht im Notfallmodus. Denen ging es ganz gut mit der Unterbringung. Jetzt ist natürlich Unterbringung nur ein Thema, aber da haben wir einfach gesehen, dass das eine ganz andere, ja, was ganz anderes gezeigt hat. Und nur ungefähr 6% der Kommunen, also 6% nur, haben wirklich Turnhallen genutzt. Und das ist wirklich verrückt. Und es war auch verrückt in der Kommunikation dieser Ergebnisse dann. Es gab einzelne Medien, die unsere Zahlen bebildert hatten. Womit? Genau, mit Turnhallen. Und dann sehen Sie schon, wie fest sich so manche Bilder einfressen, auch in die Debatte, und die kaum mehr rausbekommen. Aber ich habe schon gesagt, Unterbringung ist nur ein Thema. Natürlich gibt es Herausforderungen in anderen Bereichen. Wir haben uns zum Beispiel im Auftrag der Bertelsmann Stiftung die Ausländerbehörden mal angeguckt. Das sind die Behörden, die dafür zuständig sind, ja, Aufenthaltstitel zu verlängern. Da müssen sie alle hin, ob sie jetzt Fachkraft sind, Studentin oder eben Asylbewerber. Alle müssen da alle paar Wochen, manche alle paar Jahre hin, um ihren Aufenthaltstitel zu verlängern. Und diese Behörden, die sind heillos überfordert. Das sind sie schon seit Jahren. Aber die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer in den letzten 10 Jahren hat sich halt verdoppelt. Das Behördenpersonal nicht. Und die Behörden haben ja Fachkräftemangel. Die Stellen sind nicht besetzt. Das sind recht unbeliebte Stellen. Die sind nämlich nicht so gut bezahlt. Das ist ein wahnsinnig komplexes Rechtsgebiet. Und die müssen immer schwierigere Entscheidungen treffen. Und da wollen immer weniger Leute arbeiten. Krankenstand ist sehr hoch, Fluktuation ist hoch. Und da läuft gar nichts mehr. Und die Bundesebene hat immer neue Gesetze entwickelt, hat so eine Hyperaktivität in der Gesetzgebung entwickelt und hat dann versucht, das immer dann alles zu delegieren, auch an wen? An die Ausländerbehörden. Das heißt, Einbürgerungen, Abschiebungen, Fachkräfteanwerbung, alles läuft über diese lokalen Behörden, die heillos überfordert sind. Und zwar flächendeckend, deutschlandweit. Und dann kann das nicht funktionieren. Dann ist sozusagen der Frust vorprogrammiert, wenn irgendwelche Entscheidungen aus Berlin dann eben irgendwie in der Ausländerbehörde in Hamm in Westfalen scheitern oder so. Da diese Implementation mitzudenken, das scheint uns ganz wichtig. Ja, und ich meine, viele andere Bereiche, da gibt es natürlich auch Engpässe. Also das klare Bildungsbereich, Wohnen und so. Aber das sind nicht immer Bereiche, wo Migration das eigentliche Problem ist, sondern da verhindert manchmal der Blick auf Zugewanderte, dass wir uns den großen sozialen Fragen stellen, also wie der Wohnungsmarkt grundsätzlich funktioniert, ob das Bildungssystem nicht sowieso reformbedürftig ist. Und wenn wir immer denken, das sind alles importierte Probleme, unsere PISA-Ergebnisse hängen nur an den Migranten, na dann fangen wir gar nicht an, unser System wirklich zu hinterfragen. Und da muss man an den Stellen, muss man dann eben auch ein Stück weit, wie wir in der Forschung sagen, demigrantisieren. Das heißt sagen, wo sind denn wirklich die Migrationsprobleme und wo sind es allgemeine soziale Probleme? Und Migration ist eher so ein Ablenkerthema.
Da das, glaube ich, auch vielen Menschen nicht so richtig klar ist, wie das eigentlich alles abläuft, wie ist denn eigentlich der Prozess, wenn jetzt wirklich jemand zu uns an eine Grenze kommt und sagt, hier, ich würde gerne Asyl beantragen, wie ist denn da tatsächlich der Ablauf? Können Sie das mal vielleicht einmal schildern, damit wir da vielleicht auch mal so, ich habe das Gefühl, jeder hat so ein diffuses Bild davon, was da passiert, und dann läuft er irgendwo im Land rum oder sie und wird überhaupt nicht betreut, und dann passieren schlimme, also es werden ja so Bilder gezeichnet, die völlig absurd sind.
Ja, also erstmal muss man sagen, wenn wir immer über illegale Einreisen und so sprechen, illegale Migration, irreguläre Migration, dann muss man einfach wissen, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, aus dem Ausland Asyl zu beantragen. Das heißt, Sie können gar nicht mit einem Visum einreisen, das da sagt, ich reise ein, um Asyl zu beantragen. Das gibt es nicht. Es gibt Einzelfälle humanitärer Aufnahmeprogramme, wo man dann direkt aus dem Ausland eingeflogen wird oder kommen darf, wenn man zu dieser ganz kleinen speziellen Gruppe dann mal gehört. Aber der Normalfall ist, man überschreitet die Grenze irregulär oder kommt als Tourist und bleibt dann da oder mit einem anderen Visum und ist in kurzem Moment illegal, irregulär aufhältig. Das heißt, anders als illegal die Grenze zu übertreten, kommen sie nicht an den Asylantrag ins Verfahren rein. Und bisher ist es dann eben so, na gut, dann meldet man sich möglicherweise direkt an der Grenze und sagt, ich würde gern Asyl beantragen. dann wird erstmal geprüft, ob nicht ein anderer Staat in Europa zuständig ist, weil eigentlich bislang zumindest die europäische Regelung, die sogenannte Dublin-Verordnung, vorsieht, dass das eigentlich sozusagen der Staat, wo man zuerst die EU betritt, der dann auch zuständig ist, vereinfacht ausgedrückt. Und das kann ja eigentlich kaum Deutschland sein. Das heißt, versuchen Sie mal nach Deutschland zu kommen, ohne einen anderen EU-Staat zu betreten. Sie können fliegen, Sie können vielleicht über die wenigen Küsten, die wir haben, schwimmen oder so, aber sonst kommen Sie ja eigentlich gar nicht rein. Das heißt, diese Dublin-Regelung ist eigentlich etwas gewesen, um eine Nichtzuständigkeit Deutschlands die ganze Zeit festzuschreiben. Das heißt, Deutschland hat es ganz stark gepusht in den 90er Jahren, dass es das so kommt und auch in der Folge verhindert, dass wir eine andere Lösung finden. Ja, und wie haben dann die Außenstaaten der EU reagiert? Die haben gesagt, na gut, dann registrieren wir die Asylsuchenden eben nicht mehr bei uns, also nehmen keine Fingerabdrücke oder so und können, dann sollen doch die Deutschen erstmal beweisen, dass die zuerst bei uns waren. Und damit hat man sozusagen diese Dublin-Regelung ein Stück weit ja von vornherein außer Kraft gesetzt. Deswegen war die nie so richtig gut und hat nie so richtig funktioniert. Ja, und 2015 denken ja alle, Angela Merkel hätte irgendwie die Pfarrerstochter in sich entdeckt und hätte jetzt ihr weites Herz geöffnet und damit auch die Grenzen. Das würde ich nicht ganz so sehen. Was sie eigentlich gemacht hat, ist, in dieser Dublin-Verordnung gibt es eine Regelung, die sagt, ein Staat kann jederzeit das Selbsteintrittsrecht in Anspruch nehmen. Das heißt, kann sagen, wir übernehmen den Fall. Und das macht Deutschland ziemlich viel, sonst hätten wir eben ganz wenige nur hier Menschen. Und das hat dann Angela Merkel damals, wenn man das jetzt formalisiert so sehen will, hat es Angela Merkel in großem Stil getan. Hat gesagt, wir übernehmen, weil offensichtlich kriegen es die anderen auf der Balkanroute nicht hin. Und was sie damit getan hat, ist letztlich diese Dublin-Regelung, oder das war der Versuch, diese Dublin-Regelung zu stabilisieren, dass wir weiter sagen können, wir übernehmen nur, wenn wir Lust haben als Deutschland. Also ich sozusagen sehe das weniger so, dass es das ein großer humanitärer Akt war. Es war vielleicht nötig, um Schutz zu gewähren, aber eben auch, um diese Nichtzuständigkeit Deutschlands, die grundsätzliche, weiter zu erklären. Und das ist ein bisschen paradox, wirkt das, aber es hat halt zur Folge gehabt, dass man dann auch nicht groß über Veränderungen in dem Moment auf europäischer Ebene nachgedacht hat. Und das fällt uns jetzt umso mehr auf die Füße. Das heißt, wir haben einfach kein vernünftiges Verteilsystem. Und wenn die Leute jetzt eben hier ankommen, dann müssen sie irregulär ankommen. Es wird geprüft, ob man sie nicht rücküberstellen muss. Das dauert, aber es muss geprüft werden. Man kann die Leute nicht einfach zurückschicken, sondern das muss geprüft werden. Und da sind eben die aktuellen Vorschläge einer sofortigen Zurückweisung eben insofern europarechtswidrig, weil diese Zuständigkeit eines anderen Staates erstmal geprüft werden muss. Und das dauert. Und danach erst, wenn die Zuständigkeit Deutschlands irgendwie festgestellt ist, dann geht das Asylverfahren los. Und in der Zeit, also dieses Asylverfahren läuft, wird vom Bund durchgeführt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge macht das, aber wohnen tun die Leute natürlich nicht auf der Bundesebene, die gibt's ja nicht, sondern in ganz konkreten Dörfern, Gemeinden, in Städten. Und die sind auch zuständig dann für die Versorgung, für die Unterbringung der Leute. Ja, und so läuft das dann ab. Und dieses Verfahren, Asylverfahren dauert eine Zeit. Und irgendwann gibt's eine Entscheidung, mal schneller, mal langsamer. Und nach der Entscheidung, wenn die negativ ausgeht, heißt das noch nicht, dass man nicht mehr bleiben darf. Das war jetzt auch der Fall bei diversen, also immer die Frage bei diversen Attentaten, zum Beispiel auch in München. Die Frage, war der jetzt ausreisepflichtig oder nicht? Er war nicht ausreisepflichtig, obwohl der Asylantrag abgelehnt wurde. Dann sagt man mal, ja, wie kann das denn sein? Also war es jetzt oder nicht? Wenn der Asylantrag abgelehnt wird, dann kann es immer noch sein, dass es Gründe gibt, jemanden nicht zurückzuschieben, weil beispielsweise dort einfach die Gefahr für Leib und Leben droht, weil jemand eine ganz schwere Krankheit hat, die man dort nicht behandeln kann und so. Und dann gibt's humanitäre Gründe für einen Aufenthaltstitel, für ein Abschiebungsverbot, dass ihm eben trotzdem nicht bleiben kann, auch wenn die Gründe für Asyl nicht zutreffen oder für Flüchtlingsschutz. Und es kann aber eben auch andere, und die sind dann genauso rechtlich, also sind genauso legale Gründe dann, dass Leute da bleiben können. Ja, und dann stellen sich immer ganz viele Fragen rund um, wie komme ich dann in Arbeit und so, und wie darf ich eigentlich arbeiten, in welchem Form, wo darf ich wohnen, muss ich an dem Ort bleiben, wo ich hin zugewiesen wurde und so. Diese Fragen laufen dann noch parallel und viele dieser Fragen müssen dann eben von lokalen Behörden geklärt werden, die dann, wie wir vorhin auch schon besprochen haben, halt häufig überfordert sind.
Sie sagen, dieses Verfahren dauert eine gewisse Zeit. Gibt es denn da sowas wie Durchschnittswerte oder ein Gefühl dafür, wie lange es eigentlich dauert, bis man da irgendeine Entscheidung bekommt?
Das ist sehr unterschiedlich vom Herkunftsland. Man hat jetzt beispielsweise bei Syrien nach dem Sturz von Assad gesagt, na, jetzt legen wir diese Fälle erstmal auf Eis. Das heißt, da wird jetzt erstmal nicht entschieden. und bis sich die Lage geklärt hat. Und dann fasst man die neu an und dann kann sich sowas natürlich hinziehen. Afghanistan war auch immer so ein Fall, wo man lange gesagt hat, ja, ist es jetzt sicher oder nicht sicher in Afghanistan? Das waren halt so die großen Diskussionen auch gesellschaftlich, auch jetzt wieder. Kann man abschieben nach Afghanistan, ja oder nein? Und diese Einschätzung der Sicherheitslage, die bestimmt natürlich ganz wesentlich auch, wie man dann in solche Verfahren vorgeht und wie schnell die dann laufen. Und wenn wir dann noch den Rechtsweg berücksichtigen, das heißt, dass Leute klagen gegen eine Asylentscheidung, die Verwaltungsgerichtsbarkeiten dann auch überfordert sind zum Teil, beziehungsweise einfach sehr belastet, überlastet sind, dann kann sowas einfach mehrere Jahre dauern. Ja? Und in dieser Zeit haben wir inzwischen eigentlich einen relativ schnellen Arbeitsmarktzugang. Eigentlich könnten die Leute arbeiten. Aber wenn die Arbeitgeber natürlich denken, naja, jemand könnte in 3 Monaten weg sein oder so, oder wenn man mit einer Duldung in die 3 Monate oder so geht, wer stellt einen dann an? Selbst wir an der Uni kriegen keine studentischen Hilfskräfte eingestellt, wenn die nur einen 3-monatigen Aufenthalt haben, ja, weil die Uni sagt, das wollen wir uns nicht antun. Und so geht es natürlich umso mehr bei richtigen Jobs sozusagen auch in der freien Wirtschaft. Das heißt, das sind so dann ganz praktische Probleme jenseits des Rechts und natürlich auch die Frage der Leute selber, ne? Lassen die sich einfach auf Deutschland ein? Lassen sie die sich darauf ein, Sprache zu lernen, hier anzukommen, vielleicht einen Abschluss nachzumachen oder die Qualifikation zu ergänzen, die sie schon haben, wenn sie halt nicht wissen, wie es weitergeht, wenn sie nicht wissen, ob sie ihre Familie nachholen können? Auch sowas, das sind lauter so Unsicherheitsfaktoren. Wir wissen einfach aus der Migrationsforschung, je mehr Unsicherheit Menschen, desto langsamer geht es mit Integration, also mit wirklich den Schritten zum selbstständigen Leben. So. Und alles, was man da dann eben an Hürden, an zusätzlichen Verlängerungen hat, an Unsicherheit, die man auskippt über den Menschen, bedeutet, dass die in zusätzlichen Stress versetzt werden, dass es länger dauert mit Integration und dass natürlich auch psychische Belastungen zunehmen. Und das vor dem Hintergrund einer zumindest in den ersten 15 Monaten schlechten gesundheitlichen Versorgung auch tatsächlich in Deutschland, wo wir übers Asylbewerberleistungsgesetz einfach eigentlich nur die Versorgung von akuten Schmerzzuständen haben. Das heißt, wenn jemand jetzt eine Psychotherapie dringend bräuchte zum Beispiel, dann ist das davon abhängig, ob jetzt die zuständigen Sachbearbeiter in der zuständigen Behörde vor Ort denken, das ist jetzt eine gute Idee. Ja, und man hat das Geld und man würde das zahlen und man hat vielleicht auch Plätze. Dann wird das genehmigt. Interessanterweise ist Bayern dafür bekannt, in diesen Gesundheitsfragen sehr streng zu sein. Ja. Und wir hatten jetzt in jüngster Zeit einfach auch Fälle mit offensichtlich psychisch stark belasteten Menschen, die dann Gewalttäter geworden sind. Und das sozusagen in einem Kontext, der eben recht streng umgeht mit Psychotherapien. Das ist sicherlich nicht der einzige Grund. Das entschuldet auch gar nichts. Aber es kann ein Stück weit eine zusätzliche Erklärung liefern, warum dann Dinge auch eskalieren können.
Wir haben ja die letzten Wochen immer wieder viel darüber diskutiert, dass angeblich die Zahlen von Straftaten von Menschen mit Migrationshintergrund, mit Fluchthintergrund nach oben gehen, dass wir ja eine steigende Unsicherheit in unseren Städten haben, dass sich Menschen nicht mehr wohlfühlen. Was sagen denn da tatsächlich die Zahlen? Also der Themenkomplex Migration und Kriminalität. Haben wir da wirklich Zahlen, die nach oben gehen oder wie verhält sich das?
Also ich bin kein Kriminologe, aber was ich von den Kolleginnen und Kollegen mitkriege, ist, dass es eben nicht der Fall ist. Ne? Dass wir einfach keinen insgesamt wesentlichen Anstieg der Kriminalität haben. Was wir natürlich sehen, sind diese Ausschläge extremer Gewalt übrigens, aber insgesamt. Ne? Also wir haben auch einen massiven Anstieg rechtsextremer Gewalttaten im letzten Jahr gehabt. Wir haben einen Anstieg von Gewalt gegen Politikerinnen und Politiker. Also wir haben sozusagen ein Problem mit extremerer Gewalt. Und das betrifft natürlich auch Geflüchtete und insbesondere natürlich auch Leute ganz generell, die in psychischen Ausnahmesituationen sich befinden. Ja? Und das heißt, das muss man in diesem Kontext sehen. Und das heißt, Migration ist hier nicht das einzige Feld, wo man solche, oder Migrantinnen und Migranten sind nicht die einzigen, die sozusagen extrem sind in Gewalttaten. Und man muss halt generell auch sagen, dass diese Sicherheit, dieses Gefühl, dass man sich nicht sicher fühlt, nicht unbedingt auch was mit Realität zu tun haben muss. Also typisches Beispiel ist ja, Menschen gehen ja durch den Bahnhof der Kleinstadt und da hängen dann immer da irgendwie Menschen rum, die sie als irgendwie Flüchtlinge wahrnehmen. Und das sind dann irgendwie Männer und das sind junge Männer und das ist abends und irgendwie fühlt man sich dann unwohl, an denen vorbeizugehen. Das ist so ein typisches Phänomen. Und dann dazu muss man halt sagen, naja, da sind halt junge Männer, die sind da, die dürfen manchmal nicht arbeiten, die kommen nicht richtig in den Arbeitsmarkt aus verschiedenen Gründen. Die haben hier keine Familie, die sie auch nicht nachholen dürfen, Familien, die sie nicht nachziehen lassen dürfen. Die sind in einer Gemeinschaftsunterkunft ohne Privatsphäre untergebracht. Na, die gehen raus und die haben kein Geld, sie in die Kneipe zu setzen. Und dann sind schon traditionell auch in ländlichen Räumen ja die Bushaltestellen immer da, wo die Jugendlichen abhängen. Das ist dann eben, das einfach das gleiche Phänomen. Dann stehen die Leute da rum. Und dann, wenn ich dann eine Hintergrunderzählung habe von die Kriminalität von Ausländern steigt so und es sind ja immer nur die jungen Männer, über die wir reden, also die jungen muslimischen Männer, die irgendwie keinen Schutzbedarf haben, aber irgendwie ein Aggressionsproblem. An denen richtet sich gerade die Migrationsdebatte aus. Ja, und das sind die man dann da sieht und denen alles Mögliche assoziiert. Und natürlich kriegt man dann ein schlechtes Gefühl. Das kann ich irgendwie verstehen. Aber erstmal bedeutet das nicht, dass auch wirklich was passieren muss. Und ich glaube, die Migrationsdebatte kann man halt grundsätzlich in so drei Arenen einteilen, sagt die Migrationsforschung. Das eine ist Sicherheit. Da geht es eben um diese nationale Sicherheit. Und wir wollen ja alle sicher sein. Ja, aber wie kann man die verbinden mit der, ja, wie es dann heißt, Human Security, das heißt der menschlichen Sicherheit auch der Migrantinnen und Migranten selbst. Ja, wie kann ich das zusammenbringen? Also wie kann ich Seenotrettung, also wie kann ich sozusagen unsere Sicherheit gewährleisten, ohne Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen, ganz platt gesagt. Ja, das ist so diese Sicherheitsdebatte, wo wir ja einen Weg finden müssen, dass beides möglich ist. Wir streiten uns halt über die Art und Weise, aber nicht über das Ziel. Ich glaube, alle sind sich einig, dass wohin das gehen soll. Die zweite Arena unserer Debatte ist so die Arena von Wirtschaft, von Wohlfahrt. Und man sagt, da gibt's so Neiddebatten. Ne? Also da geht's darum, wie kann ich die Gewinne von Zuwanderung maximieren? Wie kann ich dabei Verteilungsgerechtigkeit beibehalten? Also wie kann ich dafür sorgen, dass es allen hier noch gut geht, auch denen, die schon lange einzahlen, vielleicht ein Stück besser geht oder so. Das sind dann solche Debatten, die wir hier führen. Und dann gibt's noch eine dritte Arena und das ist die von Identität. Und die ist halt, wie es dann immer heißt, weniger konkret, aber viel intensiver gefühlt. Das ist so Leitkultur und die Frage, was passen die eigentlich mit ihrer Religion zu uns? Was machen die mit unseren Werten und so? Es ist sehr, sehr wolkig, sehr, sehr, sehr unklar häufig. Und wir sehen einfach, dass diese dritte Arena eigentlich am wenigsten bearbeitet wurde von der Politik in den letzten 20 Jahren ungefähr. Und immer wieder mal so abgetan wurde. Naja, der Islam gehört natürlich auch zu Deutschland oder so. Schluss mit Debatte. Also da hat man wenig diskutieren wollen. Man hat auch kein Ministerium für Identität. Na, ein bisschen hat Horst Seehofer kapiert und hat gesagt, wir machen ein Ministerium für Inneres und Heimat, ja, auf Bundesebene. Das war so ein Versuch, der Identitätsdebatte eine Heimat zu geben. Und häufig haben wir gerade eine Verquickung von diesen Sicherheitsfragen und dieser Identitätsdebatte. Und das heißt, wenn ich jetzt mit Zahlen zu Sicherheit ankomme, und werde ich Menschen, die gleichzeitig so ein Identitätsthema haben, irgendwie im Hintergrund, werde ich nicht überzeugen damit, dass ich sage, okay, die Kriminalität ist gar nicht so hoch. Ich muss auch diese Identitätsdebatte führen. Und wir müssen halt immer gucken, diese Debattenarenen, die laufen ganz unterschiedlich. Und ich muss halt gucken, wo befinde ich mich gerade? Und wenn ich in einer Debatte eine Antwort gebe auf ein Problem, das eigentlich in einer anderen Arena sozusagen benannt wurde, dann werden wir aneinander vorbeireden. Und ich glaube, das passiert gerade ziemlich häufig. Also wenn wir sagen, ja, aber wir brauchen doch die Zuwanderung für unsere Wirtschaft, sind wir in der Arena der Wirtschaft. Wenn jetzt aber jemand eigentlich gesagt hat, ich habe Angst, dass meine Kultur verloren geht, was ist mit der Leitkultur und so, dann ist es nicht die Antwort auf die Frage.
Jetzt gibt's ja oft den Vorwurf, dass Menschen zu uns kommen, kurz vor der Grenze irgendwie ihren Pass wegwerfen und eigentlich nur kommen, weil wir hier so ein tolles Sozialsystem haben und es den Leuten hier so gut geht, wenn sie kommen, und bis hin zu Vorwürfen von wegen, denkt da mal an bestimmte Politiker in den letzten Jahren, von Vorwürfen wie, die lassen sich dann hier die Zähne machen und wir bekommen keinen Termin und all solche Dinge. Gibt es denn eigentlich Untersuchungen dazu, warum die Menschen wirklich kommen? Also kommen die aus wirtschaftlichen Interessen primär, kommen die, weil sie wirklich in ihrer Heimat keine Perspektive mehr haben oder sogar bedroht sind? Gibt's da Statistiken dazu, wo man wirklich mal sachlich sich anschaut, warum die Leute kommen?
Ja, es gibt natürlich einen riesen Forschungskorpus dazu und immer wieder Forschung dazu. Das ist leider nicht so ganz einfach auf einen Faktor zurückzuführen. Also diese Theorie von Push- und Pull-Faktoren, was irgendwie Pull-Faktoren, die irgendwie Leute anziehen würden, Push, die Leute wegtreiben würden, das ist seit vielen Jahrzehnten veraltete Forschung. wird aber immer noch viel in der Politik aufgegriffen, sondern es gibt immer so ein Bündel an Gründen. Also das nennt man in der Praxis so Mixed Migration. Das heißt, in einem Menschen sind ganz viele verschiedene Motivlagen und auf einer Route sind Menschen mit ganz unterschiedlichen Motivlagen so unterwegs. Das heißt, ich mache mal ein Beispiel, ein bisschen überspitzt, aber in der Realität gibt es das schon ungefähr so. Das heißt, nehmen wir mal Syrien als Beispiel. Eine Ärztin lebt in Damaskus, wurde aber in Deutschland ausgebildet, war da irgendwann mal zum Studium, ist dann zurück nach Damaskus, ist da Ärztin. Jetzt floh sie dann vor dem Krieg dort und floh erstmal in die Türkei. Das heißt erstmal wirklich klare Flucht in die Türkei. Aber dann denkt sie sich dort, naja, ich will eigentlich nach Deutschland, ich spreche die Sprache, bin dort ausgebildet, die haben Ärztebedarf, würde ich gerne hin. Jetzt ist sie jetzt Fachkraft, ist sie Flüchtling. Naja, sie kann sich und entscheiden für den Weg, den sie geht. Rechtlich gesehen, weil rechtlich muss sie jetzt in eine Schublade springen und sie kann versuchen, einen Termin beim Konsulat zu bekommen, um ein Visum zu beantragen. Das dauerte aber zu der Zeit damals mehrere Monate bis Jahre, bis man einen Termin für ein Fachkräftevisum bekommen hat in der Türkei. Also, was macht die Frau? Sie setzt sich ins Boot und fährt übers Mittelmeer. So, jetzt ist sie plötzlich auf dem Flüchtlingstrack sozusagen, ja, und kommt illegal nach Deutschland. Ist aber dieselbe Person, ja, und da sehen Sie schon, das ist sozusagen, es ist immer schwierig, irgendwie rechtlich kommen die dann irgendwie an in einem Status und in einer Person, aber faktisch ist es ein bisschen anders. Jetzt aber zurück zu den Sozialleistungen, weil ich glaube, das ist ja eine große Debatte, die wir auch haben, der muss man sich auch stellen. Und es gibt einige Studien, die versuchen, das irgendwie rauszurechnen, zu sagen, was sind denn diese Sozialleistungen wirklich, sind die so eine Art Pull-Faktor? Also ist es wirklich, geht man dahin, wo die Sozialleistungen sind? Dazu lässt sich sagen, dass aktuell die Forschung davon ausgeht, dass es eher ein guter Arbeitsmarkt, eine gute wirtschaftliche Lage, die dann vielleicht manchmal einhergeht, ja, mit auch höheren Sozialleistungen. Aber eigentlich ist es eher der Arbeitsmarkt, der die Leute anzieht, wenn überhaupt, denn was wesentlich relevanter zu sein scheint, sind Netzwerke, persönliche Netzwerke. Das heißt, man geht dorthin, wo man Menschen kennt. Also so banal, wie das klingt, so ist es dann halt auch. Man geht zu Verwandten, man geht zu Bekannten, die einem vielleicht auch helfen könnten, unterzukommen. Das heißt, diese sozialen Netzwerke, die spielen eine riesengroße Rolle. Und erst dann kommen ökonomische Fragen. Und das sind dann eher sozusagen die Fragen von Arbeitsmarkt. Und dann erst kommt die soziale Sicherung. Und deswegen ist es sehr umstritten, ob denn so eine Senkung von Sozialleistungsbeiträgen überhaupt was bringen würde. Tendenz in der Forschung eher nein.
Wir haben vorhin über Dublin geredet und die Dublin-Regeln. Und es wird in dem Zuge ja auch ganz viel über GEAS diskutiert, also das gemeinsame europäische Asylsystem. Die einen sagen, das kommt jetzt dann irgendwann und dann wird vieles besser und effizienter. Und die anderen sagen, eigentlich ist das ja jetzt schon irgendwie nur heiße Luft und wird keine Verbesserung in irgendeiner Hinsicht bringen. Wie ist denn Ihr Blick da drauf?
Na, Verbesserung liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Was ist denn jetzt eine Verbesserung? Die Verbesserung, die ja viele herbeisehnen aus ihrer Sicht, ist ja eine Reduktion von Zahlen, ne? Und das geht aber in einer Welt, die insgesamt unsicherer wird, die sozusagen weniger auf multilaterale Abkommen setzt, also weniger auch auf internationale Ordnung wird immer instabiler durch Trumps Dealmaking sozusagen jetzt auch immer wieder sozusagen. Ja, wird es immer ein Stück unsicherer und das kann bedeuten, dass es mehr Geflüchtete gibt weltweit. Das heißt, wie kriege ich Zahlen runter, wenn die Weltlage vielleicht mehr Zahlen produziert, aber mehr Menschen auf die Flucht treibt? Das kann ich nur, indem ich ganz bildlich gesprochen die Festung Europa ausbaue, ne? Indem ich also die Grenzen immer dichter mache und versuche, dass die Menschen gar nicht erst reinkommen. Und das ist ja Teil jetzt auch von den neuen GEAS-Überlegungen. Und besonders weitgehend sind natürlich die Überlegungen der Zentren an den Außengrenzen, wo man dann Asylanträge stellen soll und dann verteilt werden soll weiter im Inneren. Und wie das funktioniert, ist noch überhaupt nicht klar. Ne? Also das heißt, wie geht es denn dann? Also wie komme ich denn in so ein Zentrum rein? Also ist es dann auf EU-Territorium außerhalb? Ist es dann, muss ich mir da eine Nummer ziehen und warten? Wie lange muss ich da warten? 3 Jahre? Oder also wie ist es denn dann? Und entstehen dann so Städte ohne Hoffnung am Rande der Festung Europa? Also wie ist es denn? Wie sieht es denn dann da konkret aus? Und gärt es dann nicht in diesen Städten? Ja, wird in diesen Städten dann nicht sozusagen der Hass auf Europa größer und damit auch sozusagen die Sicherheitsthematik wieder ganz neu aufgerollt. Und dann, das wird dazu führen, dass man aber natürlich auch alle anderen Grenzen versuchen muss, immer dichter zu kriegen. Das Mittelmeer ist jetzt schon die tödlichste Grenze der Welt und das ist sozusagen, das würde man versuchen, immer weiter zu verstärken. Und das heißt, das sind so jetzt ganz praktische Effekte von GERS, die man jetzt, ich habe es jetzt sehr schwarz gemalt an die Wand, aber die wir einfach nicht wissen. Also das kann man jetzt nicht komplett seriös vorhersagen, aber es sind sehr, sehr viele Fragezeichen jedenfalls, was die Implementation angeht und ob sich überhaupt irgendjemand in Europa an die neuen Regelungen hält, weiß man auch nicht. Wir haben im Migrationsbereich einfach schon erlebt, dass Ungarn zum Beispiel ja einfach auch gesagt hat, es ist mir egal, selbst wenn der Europäische Gerichtshof ich verurteile zur Aufnahme von Geflüchteten, mache ich einfach nicht. Und wenn ich Sanktionen bekomme, Pech gehabt. Wer ist denn der Europäische Gerichtshof? Und da haben wir gesehen, das hat vorher niemand gemacht, zu keinem Thema, kein Land, den Europäischen Gerichtshof komplett zu ignorieren. Und das hat Orbán gemacht in der Migrationsfrage. Da sehen wir, dass an der Migrationspolitik tatsächlich auch Europa zerbrechen kann, im Gegensatz zum Beispiel zur Finanzkrise oder so, die wir hatten, wo es eigentlich um viel, viel mehr Geld ging. Aber Migrationspolitik hat so ein Spaltpotenzial und es geht eben, das sieht man daran eben ganz schön, um wesentlich mehr als Migrationspolitik. Es geht um unsere multilateralen Vereinbarungen, um die EU, es geht um Grundrechte, die dann eben ausgeweitet werden. Also wir haben die Diskussion um die Bezahlkarte für Geflüchtete in Deutschland, die nur noch damit einkaufen sollen. Jetzt gibt es schon die ersten Überlegungen, dass man die doch auch ausweiten könnte auf Bürgergeldempfänger, die man vielleicht auch ein bisschen sanktionieren möchte. Das heißt, das bleibt ja nicht bei den Migranten stehen. Ja, sondern wenn wir Einschränkungen von Grundrechten machen dann und auch menschenrechtliche Einschränkungen machen, dann öffnen wir die Türen sozusagen auch in andere Bereiche. Und das ändert letzten Endes unser System. Wenn die Migrationspolitik immer wieder scheitert und man immer einfachere Lösungen immer wieder produziert, dann profitieren halt vor allem die davon, die das System ändern wollen. Ja. Und deswegen sagt man ja auch, das Original gewinnt auf Dauer, weil wenn Parteien der Mitte die rechten Positionen kopieren wollen, naja, dann stärkt man letzten Endes die Ränder. Und da gibt es umfangreiche Forschung zu und das werden wir auch hier erleben in Deutschland.
Aber das heißt, abschließend können wir zumindest mal festhalten, auch mit Blick auf den Wahlkampf, den wir da gerade haben, diese Notlage, diese dringende Notlage, die von einigen Parteien ja inzwischen sehr deutlich gezeichnet wird und sehr deutlich propagiert wird, auch mit Hinblick auf, man könnte das ja dann auch so argumentieren für mögliche Grenzschließungen und so weiter und direkte Abweisungen von Asylbewerbern. Diese Notlage haben wir eigentlich de facto aktuell nicht.
Mit Blick auf die Zuzüge aus dem Ausland haben wir sie nicht. Wir haben sie möglicherweise in abgestufter Form in verschiedenen Integrationsbereichen, aber da wären die Maßnahmen ganz andere. Da ist nicht Grenzschließung das die richtige Maßnahme, sondern eben die Verbesserung des Bildungssystems oder so. Das heißt, aber mit Blick auf die Zahlen haben wir die Notlage nicht.
Also ist es eigentlich kein Migrationsproblem, sondern ein Integrationsproblem?
Wahrscheinlich ja. Und es ist ein Problem natürlich, dass jenseits der Migration auch ein Demokratieproblem, ein Problem von repräsentativer Demokratie. Und wenn ich eben zeigen will, dass das System schlecht ist, dann suche ich mir Migrationspolitik, weil Migrationspolitik muss immer ein Stück weit scheitern. Die kann gar nicht so einfach sein. Migration ist eben kein Zapfhahn, den ich irgendwie auf und zu mache so und dann kommt dann Migration raus oder nicht, sondern das ist wesentlich komplexer, komplizierter. Und wenn ich einfache Lösungen aber verspreche und denke, ich kann das hier, die Migrationspolitik auf dem Bierdeckel wirklich dann verkaufen, dann werde ich scheitern, wenn ich nicht das System bereit bin zu ändern. Und die AfD hat in einem bayerischen Landtagswahlkampf in der Vergangenheit auch schon mal plakatiert, na, die AfD hält, was die CSU verspricht, weil die CSU eben auf dem Boden des Systems bleiben will. Die AfD hatte da vielleicht nicht so ein Problem damit, das System zu verlassen.
Ich danke Ihnen sehr, dass wir dieses Thema mal so ein bisschen entmystifizieren konnten und da vielleicht dem einen oder anderen etwas fundiertere Erkenntnisse liefern konnten. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.